Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Feiern Sie eigentlich am 23. Mai? Da wird das Grundgesetz 75 Jahre alt. Wirklich Grund zum Feiern ist das. Zumal 3/4 aller Menschen in Deutschland das Grundgesetz gut oder sogar sehr gut finden. Aber bedeutet das auch, dass Sie sich als Verfassungspatrioten und Patriotinnen verstehen? Und wenn ja, was heißt das überhaupt? Sollte man das Grundgesetz lieben und wirklich stolz darauf sein? Oder ist das vielleicht schon zu viel des Guten, weil eine solche emotionale Bindung auch an einen alten Nationalstolz anknüpfen könnte? Dolf Sternberger, der hatte ja schließlich 1970 den Verfassungspatriotismus auch als Gegenentwurf zum Patriotismus der Nationalsozialisten ins Spiel gebracht. Und Jürgen Habermas hat diese Idee dann aufgegriffen. Wie relevant ist dieses Konzept heute noch, gerade in Zeiten des aufkeimenden Nationalismus? Und wie lebt man eigentlich Verfassungspatriotismus? Auch diese Fragen werden in einem neuen Sammelband mit dem Titel Verfassungspatriotismus – Konzept, Kritik, künftige Relevanz beleuchtet. Herausgegeben hat diesen Band Steffen Augsberg, Professor für öffentliches Recht an der Universität Gießen. Er war von 2016 bis Mai 2024 Mitglied des Deutschen Ethikrats und ist jetzt zugeschaltet. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Sind Sie selbst Verfassungspatriot?
Ich glaube schon, und zwar letztlich sogar in der doppelten Bedeutung. Ich bin ja Jurist und als solcher nicht nur täglich damit beschäftigt, sondern auch sehr damit zufrieden, wie unsere Verfassung grundsätzlich ausgestattet ist und funktioniert. Also mit Blick auf das Dokument kann man da, glaube ich, schon und auch die Institutionen, die das Dokument dann irgendwie letztlich ja im täglichen Gebrauch bearbeiten, sehr zufrieden und auch ein bisschen stolz drauf sein. Aber dahinter steckt ja noch mehr. Dahinter steckt ja auch die Kultur, die Rechtskultur, aber auch die übergreifende Kultur, die ein solches Verfassungsdokument zum Leben bringt und am Leben erhält. Und auch darauf kann man in jedenfalls gesundem Maße stolz sein.
Das ist interessant, dass Sie genau diesen Begriff auch sagen. Das heißt, Sie haben auch eine emotionale Bezogenheit. Lassen Sie uns vielleicht mal klären, was genau denn Verfassungspatriotismus ist. Wovon sprechen wir da genau? Weil ich habe ja eben schon erwähnt, es gibt verschiedene Ansätze. Also Dolf Sternberger zum einen, aber auch Jürgen Habermas. Was würden Sie sagen, wie unterscheiden sich diese Ansätze?
Ja, das ist wahrscheinlich Teil des Problems, dass man sagt, man hat einerseits zwei Protagonisten, die einen identischen Begriff verwenden, ihn aber nicht ganz eindeutig oder gleichbedeutend belegen. Und man hat auf der anderen Seite dann aber eine Reihe von Sekundärnutzern, wenn man so möchte, also Leute, die sich darauf beziehen und das teilweise etwas, ja, vielleicht einseitig, überspannt, irgendwie auch dann zu kritisch machen. Im Grunde geht es, glaube ich, bei Sternberger stark darum zu sagen, dass die Verfassung eigentlich schon immer im Hintergrund des Patriotismus stand. Er lehnt deshalb unter anderem auch die Vorstellung von Patriotismus eigentlich für den Nationalsozialismus ab und sagt, der Kulturbruch, der damit einhergeht, das ist was Nationalistisches, aber nichts Patriotisches. Und bei Habermas ist eher noch stärker das Ganze auf eine allgemeine Vernunftperspektive bezogen, auf die Idee dessen, dass man nach diesem Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus was Neues braucht und dass insoweit eine postnationalistische Perspektive mit der Verfassung gegeben ist. Er sieht auch die kulturelle Verbundenheit dieser Verfassung, aber das klingt bei Habermas eher als etwas, was man gewissermaßen nicht vermeiden kann, wohingegen das bei Sternberger ganz positiv konnotiert ist.
Ist es aber nicht beiden auch gemein, dass sie sagen, man kann einfach nicht im gleichen Maße stolz auf die Geschichte einer Nation wie der Deutschen sein, gerade wegen der Verbrechen der Nationalsozialisten?
Das ist sicherlich das dahinterstehende Problem. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig zu sagen, worauf sind wir denn überhaupt stolz? Das würde man ja typischerweise auf eigene Leistungen beziehen. Und dann muss man sich sofort fragen, wie viel davon ist denn tatsächlich wirklich eigener Leistung oder auch unverdienten Privilegien geschuldet. Also das ist ein in sich schwieriger Begriff, worauf man stolz sein kann. Wenn man das eher positiv fasst und sagt, es geht nicht um Abgrenzung von anderen, sondern gewissermaßen Freude am eigenen, dann beinhaltet es das natürlich auch mit Blick auf die eigene Nation oder die eigene nationale Gemeinschaft, dass man auch die traurigen Dinge mit in den Blick nehmen muss, die schrecklichen, die furchtbaren Ereignisse der Geschichte. Ich glaube, dass ist etwas, was in Deutschland in sehr spezifischer Weise natürlich durch den Nationalsozialismus erschwert worden ist, dass man sich mit einer Gesamtgeschichte identifiziert, die solchen Terror hervorgebracht hat.
Ich würde gerne noch ein bisschen genauer verstehen, warum Patriotismus an sich ein Problem ist und ob wir unterscheiden können und auch müssen zwischen problematischem Patriotismus und wünschenswerten Formen von Patriotismus. Das tut ja gegenwärtig zum Beispiel Aleida Aßmann, die sagt, das Mobilisierungspotenzial von nationalen Errungenschaften, das darf man auf keinen Fall rechten Kräften überlassen.
Also es gibt sicherlich so eine gesteigerte Form von Patriotismus, die andere ablehnt und die sich selbst zum Nonplusultra stilisieren möchte und daraus diese Vorstellung des nationalen Übermenschen oder sowas hervorhebt, die ist in hohem Maße problematisch. Ob dafür der Begriff Patriotismus aber noch passt, ist schon fraglich, denn im Grunde genommen geht es ja da letztlich um so eine chauvinistische oder auch übertrieben nationalistische Perspektive, die nicht nur das eigene schätzt, sondern das andere abwertet. Und das, was Frau Aßmann da zu Recht anmerkt, ist natürlich schon relevant. Es ist irgendwie in jeder Gemeinschaft, auch in einer staatlichen Gemeinschaft, Identifikationsbedürfnisse gibt. Wir müssen ja irgendwie auch erklären können, warum wir zueinander gehören und einander auch zum Beispiel dann Solidarität schulden. Und dafür brauchen wir positive Punkte. Das kann auch im Negativen durchaus bestehen. Sie kennen die etwas zugespitzte, aber ja nicht unzutreffende Rede davon, dass Auschwitz der negative Gründungsmythos der Bundesrepublik ist. Das klingt bisschen eigenartig, meint aber, dass sich die Bundesrepublik und dann auch das wiedervereinigte Deutschland aus der Abgrenzung zu diesem Tiefpunkt der deutschen Geschichte heraus letztlich konstituiert. Gleichzeitig brauchen wir auch positive Elemente. Also wir sollten diese schrecklichen Ereignisse natürlich nicht vergessen, aber es kann nicht die Identifikation darin bestehen, dass man gewissermaßen nur in Sack und Asche geht und sich mit Schuld und Scham belädt für das, was geschehen ist, sondern damit das Ganze dauerhaft stabil ist, funktioniert, auch im Übrigen attraktiv ist für Menschen, die neu dazukommen, brauchen wir auch positive Identifikationsangebote. Und da kann Patriotismus möglicherweise eine Antwort drauf sein, die aber dann sofort natürlich die Rückfrage provoziert, ja, was fällt denn da rein? Die Patria im klassischen Sinne ist es ja wahrscheinlich nicht mehr.
Genau, also so ein positives Bezugselement könnte ja genau die Idee des Verfassungspatriotismus sein, also sich auf das Grundgesetz zu beziehen, sich an die Regeln zu halten. Diese Debatte, die gibt es jetzt allerdings schon sehr lange. Haben Sie denn das Gefühl, dass wir da vorangekommen sind, also dass wir tatsächlich sehen, dass viele Menschen Verfassungspatriotinnen und Patrioten sind?
Das hängt wieder sehr stark mit dem Begriff und dem Aufdröseln der damit verbundenen Verständnismöglichkeiten zusammen. Das Grundgesetz, das haben Sie ja eingangs zu Recht gesagt, hat sich, glaube ich, nicht nur in der Praxis bewährt, sondern ist auch bei der Bevölkerung insgesamt gut aufgenommen worden. Aber das alleine, also gewissermaßen nur auf eine Rechtsordnung oder auf die Spitze dieser Rechtsordnung zu verweisen, ist vielleicht ein bisschen wenig. Deshalb ist diese sternbergersche Perspektive zu sagen, es geht nicht um die Verfassung als Dokument, sondern es geht um die Verfassung, wie sie in unserem Gemeinwesen gelebt wird, glaube ich, schon sehr wichtig, weil das verdeutlicht, dass man eigentlich zum Beispiel nicht Verfassungspatriot sein kann, aber die konkreten Institutionen ablehnen kann. Man kann nicht sagen, das Grundgesetz ist was Gutes, aber der Bundestag, die Parteien, die Behörden, die das jetzt irgendwie anwenden, das ist alles irgendwie undemokratischer Unfug oder ähnliches. Es bedarf eines positiven Bezuges zu letztlich dem Gesamtgefüge, das durch diese Verfassung an der Spitze geordnet wird. Und dann ist es, glaube ich, auch klar, dass es fast zwangsläufig nicht so sehr nur darum geht, dass man sich mit einzelnen Normen identifiziert. Wenn Sie mir den juristischen Nachsatz noch erlauben, das Grundgesetz ist ja auch eine Gesamtkodifikation, deren Einzelbestandteile den allermeisten Leuten, auch denen, die sich grundsätzlich positiv dazu äußern, gar nicht bekannt sind, sondern wer sagt, ich finde das Grundgesetz gut, meint wahrscheinlich die Grundrechte und das auch nur mit Blick auf die eigene Grundrechtsposition.
Genau, das ist ja immer die Frage, meint man nicht ganz verschiedene Dinge, wenn man sich auf das Grundgesetz bezieht? Ne? Also frei nach Josef Beuys wird auch jetzt das Zitat bei Ihnen im Buch gebracht, alles ist Verfassung und jeder ist Verfassungsinterpret. Und wenn man da beispielsweise an den Vergesellschaftungsartikel 15 denkt, der war ja lange in Vergessenheit und beinhaltet eben die Möglichkeit, auch Eigentum zu beschränken, würden sich zum Beispiel Menschen, die der FDP zugeneigt sind, auch damit identifizieren, wenn sie Verfassungspatrioten sind?
Wenn sie Demokraten sind, freie Demokraten sind, dann würden sie das wahrscheinlich schon tun, in dem Sinne, dass man sagt, es ist ja nicht vorgegeben. Es ist keine zwingende Maßgabe des Verfassungsrechts an der Stelle, sondern es ist eine Option, die verdeutlicht, dass das Grundgesetz an der Stelle wirtschaftspolitisch durchaus offener ist, als es vielleicht so im täglichen Gebrauch erscheinen mag.
Aber was bedeutet das? Also selbst wenn ich nur ganz wenig über das Grundgesetz weiß, kann ich Verfassungspatriotin sein? Oder gibt es da irgendwie ein Minimum, ein Minimalwissen, was ich haben muss?
Also ein Minimalwissen sollte man wahrscheinlich schon haben. In dem Sinne, dass man sich klar macht, was eigentlich so die Grundzüge unseres Grundgesetzes sind. Grundwerte, insbesondere die Fundierung im Individuum, die doch im Vergleich mit anderen Rechtsordnungen und Verfassungen radikale, positive Besetzung der Menschenwürde und die damit verbundenen, durchaus ja ernstzunehmenden Folgen, die aber Produkt unserer geschichtlichen Erfahrung ist. Und vielleicht mindestens genauso wichtig natürlich unsere grundsätzliche Bejahung demokratischer Entscheidungsverfahren. Dass wir sagen, mit dem Grundgesetz geht einher die Vorstellung, dass wir tatsächlich und zwar dann weitgehend formal auf demokratische Verfahren vertrauen. Das heißt, diese Wertorientierung einerseits, aber nur in engen Grenzen und die im Übrigen formale Orientierung an oder Vertrauen auf demokratische Verfahren ist wahrscheinlich das, was im Kern dabei eine Rolle spielt. Und wenn man das nicht begrüßt und damit Schwierigkeiten hat, dann kann man wahrscheinlich mit dieser Verfassungsordnung jedenfalls sich nicht positiv identifizieren. Aber darüber hinaus gibt es natürlich eine Vielzahl von Regelungen, die auch verfassungsrechtlicher Natur sind, die aber vielleicht nicht in gleichem Maße bekannt oder auch Gegenstand emotionaler Verbundenheit sind.
Aber man kann, wenn ich das festhalten kann, sich sehr emotional auf das Grundgesetz beziehen, auf die Verfassung oder eben auch gar nicht. Also man kann sich auch einfach an das Grundgesetz wie an ein Regelwerk halten, ganz unpathetisch, ohne es emotional aufzuladen und damit im Zweifel auch eine Entlastung spüren zum herkömmlichen Nationalismus oder Patriotismus, der ja sehr emotional aufgeladen nur funktioniert.
Ja, und das Interessante ist, dass das Grundgesetz natürlich auch diese positive Einstellung nicht verlangt. Das Grundgesetz soll, darüber diskutieren wir zurzeit ja auch wieder vermehrt, zwar einerseits wehrhaft ausgestaltet sein und also nicht sich den Feinden der Demokratie einfach ausliefern, aber auf der anderen Seite bedeutet das nicht, dass damit ganz enge politische Korridore vorgegeben sind. Auch das Grundgesetz selbst kann geändert werden. Also Verfassungsänderungen als politische Zielsetzung, auch durchaus weitgehende Verfassungsänderungen, sind mitgedacht und akzeptabel. Das Grundgesetz verlangt nicht, dass es geliebt wird, sondern nimmt die Kritik als Teil dieses demokratischen Gesamtgefüges durchaus mit auf. Und auch an der Demokratie darf Kritik geübt werden. Auch die ist nicht sakrosankt in dem Sinne, dass wir jetzt alles hinnehmen müssen. Aber selbstverständlich gibt es dann Grenzen dessen, wo wir sagen, jetzt werden die Gefahren so groß, dass das auch aus verfassungsrechtlicher oder aus Verfassungsschutzperspektive nicht mehr hinzunehmen ist. Wo die genau gezogen werden, darüber kann man dann natürlich auch im politischen Raum etwas streiten.
Jetzt ist ja das Problem, was der Verfassungspatriotismus schon seit Jahrzehnten hat, dass er gesehen wird als ein Elitenprojekt. Also dass ein bestimmtes Milieu, eher die akademische Mitte, die bürgerliche Mitte vielleicht auch, sich auf diesen Verfassungspatriotismus einigen könnte, andere vielleicht aber nicht. Oder trügt dieser Eindruck?
Das trügt, glaube ich, nicht. Das kommt natürlich auch aus dieser Herkunft, aus einem akademischen Milieu und aus einer Abgrenzung. Wenn Sie die Texte lesen, insbesondere die Habermas-Texte zu dem Thema, das sind natürlich in philosophischer Sprache formulierte, anspruchsvolle Gedanken. Dass das jetzt irgendwie aus sich heraus geeignet ist, in der breiten Masse der Bevölkerung Begeisterung hervorzurufen, ist eher unwahrscheinlich. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass es denen, die irgendwie mit dem philosophischen Jargon nicht so vertraut sind, grundsätzlich irgendwie unzugängliche Vorstellung wäre. Und das, was Sie erwähnt haben, dass es doch eine große Zufriedenheit, vielleicht auch einen gewissen Stolz auf diese Verfassung ergibt, das ist, deutet ja in die Richtung, dass man das durchaus auch ausbreiten kann. Was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man da nicht irgendwie in eine falsche Gegenüberstellung kommt und sagt, es gibt gewissermaßen die klugen und aufgeklärten, die können Patriotismus bestenfalls mit Blick auf die Verfassung sich vorstellen. Und dann gibt es die Tumpen im Volk, die haben im Kleingartenverein ihre Deutschlandfahne und irgendwie haben ein ganz anderes Verständnis. Das würde das Verständnis des Verfassungspatriotismus auch überdehnen.
Eine Idee, über die gerade viel gesprochen wird, ist die der Leitkultur. Die ist medial sehr präsent. Die CDU hat sie auch in ihr Programm wieder aufgenommen. Was würden Sie sagen, ist die Leitkultur ein Gegenentwurf zum Verfassungspatriotismus oder gibt es da sehr starke Überschneidungen?
Ich glaube, es ist kein klassischer Gegenentwurf, sondern es ist ein ähnlich unklarer und konkretisierungsbedürftiger Begriff. Und man natürlich sagen muss, was damit eigentlich gemeint ist. Schon in doppelter Hinsicht. Was heißt leiten, was heißt Kultur an der Stelle? Also unter Leitkultur verstehe ich vor allen Dingen erstmal, dass es nicht etwas völlig Homogenes ist, sondern dass es auch andere kulturelle Erscheinungen gibt, die damit problemlos in Einklang stehen können. Aber trotzdem soll offensichtlich eine gewisse Führungsposition damit irgendwie zum Ausdruck gebracht werden. Aber schon das ist unklar und erst recht ist natürlich unklar, was Kultur dann umfasst. Der Verfassungspatriotismus ist, glaube ich, kultureller, als man auf den ersten Blick meint. Und die Leitkultur ist verfassungsbezogener, als es vielleicht vom Begriff her erscheint. Und das beruht letztlich darauf, dass wir Recht doch auch und auch Verfassung als kulturelle Artefakte verstehen müssen. Die Wurzeln in Traditionen, in kulturellen Vorstellungen, etwa der spezifischen Bedeutung, die dem Individuum im Verhältnis zum Staat zukommt und lassen sich insoweit, glaube ich, gar nicht anders erklären, als aus einer bestimmten historischen Erfahrung und kulturellen Tradition heraus. Aber gleichwohl wäre es, oder gerade deshalb wäre es ein bisschen wenig, auch wenn man sagen würde, Leitkultur heißt im Wesentlichen die geltenden Rechtsvorschriften beachten. Sondern in den Rechtsvorschriften steckt schon mehr drin. Und wenn man diesen wahrscheinlich ja politisch etwas unglücklichen Begriff der Leitkultur tatsächlich sinnvoll verwenden möchte, dann muss man das irgendwie mitdenken, dass es um mehr geht, als nur irgendwie sich gesetzestreu zu verhalten. Wenn Sie und ich nach China oder nach Saudi-Arabien reisen, dann werden wir uns auch bemühen, die dortigen Gesetze einzuhalten. Das heißt aber nicht, dass wir in die dortigen Gesellschaften damit integriert sind oder gar ein positives Verhältnis dazu entwickeln.
Ja, das ist interessant, dass Sie sagen, dass es doch auch im Verfassungspatriotismus eine deutlich kulturellere Konnotation gibt, zumindest auch in der Genese, also wie die Verfassung auch entstanden ist, was sie geprägt hat. Ich hatte es immer so verstanden, dass eine Errungenschaft des Verfassungspatriotismus ist, dass man eben kulturell enthaltsam ist. Und bei der Leitkultur es eher so ist, dass man sagt, dass bestimmte nicht gemeinte Kulturen auch nicht Teil dieses wie auch immer gearteten Wirs sein können. Also dass da auf eine Art ein Ausschluss stattfindet, der beim Verfassungspatriotismus nicht stattfindet.
Das mag vordergründig so erscheinen, aber der Verfassungspatriotismus nimmt natürlich eine spezifische Verfassung in den Blick. Der akzeptiert ja jetzt nicht jegliche Verfassung und sagt, alle Verfassungsvorstellungen sind gleichwertig und gut, sondern es geht ja schon um die konkrete, jetzt mit bei uns in Gestalt des Grundgesetzes vorliegende Verfassung. Und die wiederum fundiert unweigerlich in unter anderem kulturellen Voraussetzungen, die sie auch so nicht abstreifen kann. Das erwähnte positive wie negative. Das Grundgesetz ist natürlich eine normative Antwort auf die Schrecken des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges und soll gerade dagegen ein Bollwerk errichten. Es ist aber gleichzeitig etwas, was natürlich auch andere positive Erfahrungen aufnimmt. Und es ist etwas, was veränderlich ist. Die Grundlehre des Zweiten Weltkrieges war ja, dass nie wieder, auch im Sinne von Deutschland soll nicht mehr militärisch sein. Und dann kommt die Wiederbewaffnungsdebatte, weil man erkennt, in der konkreten Situation des Kalten Krieges ist diese zunächst ja mal völlig einleuchtende Perspektive vielleicht doch nicht dauerhaft sinnvoll, sondern die Westintegration verlangt auch, dass wir insoweit von der Vorstellung von Neutralität und Demilitarisierung und so doch ein Stück weit Abstand wieder nehmen. Und dieses Dynamische, glaube ich, ist auch von großer Relevanz. Und das funktioniert aber auch nur in Rückbeziehung auf gesellschaftliche und kulturelle Kräfte, die natürlich dann auch weiterhin einwirken. Und der Verfassungspatriotismus in der jetzigen Form schließt damit nicht zwangsläufig andere, zum Beispiel andere kulturelle Vorstellungen aus, sondern ganz im Gegenteil, das zeichnet ja das Grundgesetz auch aus, dass es eine Offenheit, auch einen ganz bewussten Minderheitenschutz an der Stelle einfordert. Aber das Fundament bleibt natürlich trotzdem eines, das dem spezifischen historischen und kulturellen Setting geschuldet ist.
Aber nur um das nochmal zu verstehen, das heißt aber nicht, dass man hier von der kulturellen Homogenität oder Identität eines Volkes ausgehen muss. Also dass man das als Idealbild heranzieht, weil dann würde man ja bestimmte Staatsbürgerinnen und Staatsbürger anhand von Gemeinschaftsmerkmalen ausschließen.
Nein, nein, so weit geht das natürlich nicht, ganz im Gegenteil. Aber man kann das ja auch umdrehen und kann sagen, aus der Erfahrung, die wir gemacht haben, folgt, dass wir gerade bewusst inklusiver, offener unsere Gesellschaftsordnung, unsere Verfassungsordnung gestalten wollen. Aber es sind eben trotzdem Erfahrungen, die gewissermaßen hierzulande gemacht worden sind und die wirken insoweit fort.
Und wenn die CDU jetzt in ihrem Programm auch bei dem Begriff Leitkultur sehr stark Werte wie Pluralismus, Demokratie und Meinungsfreiheit ins Feld führt, führt sie dann letztlich unter dem Label Leitkultur eigentlich einen Verfassungspatriotismus ein?
Das kann man so sehen, da müsste man die CDU fragen, ob sie damit irgendwie das auch mit meint oder ob sie ganz bewusst irgendwie sich dieser doch rechtlichen Konnotation irgendwie enthalten möchte. Ich meine jedenfalls, dass es da Überschneidungen tatsächlich gibt, dass man sagen kann, mit dieser Vorstellung von Leitkultur, wenn die so offen ist, dass man sagt, das ist ja eigentlich was, was im Wesentlichen in liberalen Demokratien wahrscheinlich alle unterschreiben würden, ist dann doch auch etwas zum Ausdruck gebracht, was in anderer Weise in den Verfassungsdokumenten normativ verbindlich niedergelegt wird. Interessant an der Leitkultur und wahrscheinlich auch so ein bisschen die Achillesferse oder offene Flanke dieser CDU-Vorgehensweise ist natürlich die Frage, was ist daran jetzt genuin deutsch? Also was ist die deutsche Leitkultur, von der wir da sprechen? Der Pluralismus, die Demokratie, die Toleranz, das werden wir ja hoffentlich in anderen Staaten auch so finden. Gibt es da noch was, was drüber hinausgeht und was genau hier anders ist als in Italien oder Spanien oder sonst wo? Und das ist, glaube ich, die eigentlich jetzt in diesem politischen Bereich irgendwie schwierige Frage.
Mich interessiert auch noch, was ist denn mit denen, die nicht mitmachen wollen? Also denjenigen, die sich nicht als Verfassungspatriotinnen und Patrioten identifizieren. Und es gibt da ja eine Figur im Nationalpatriotismus, die so funktioniert, dass man sagt, naja, man muss eigentlich die Fremden umerziehen oder man schließt sie aus. Also all diejenigen, die diese gemeinsame politische Kultur nicht teilen können oder wollen, die werden ausgeschlossen oder umerzogen. Hat man es nicht am Ende im Verfassungspatriotismus mit einer ähnlichen Figur zu tun? Also dass diejenigen, die letztlich diese Werte nicht teilen, eine gewisse Wertefremdheit an den Tag legen, auch ausgeschlossen werden müssten?
Ich glaube, der Ausschluss ist an der Stelle tatsächlich kein verfassungsrechtlich valides Argument oder kein sinnvolles Vorgehen. Das Grundgesetz kennzeichnet, das hebt ja unter anderem Jürgen Habermas auch nochmal hervor, gerade, dass es sich nicht abschließt gegenüber Kritik, dass es nicht irgendwie eine entsprechende positive Einstellung einfordert, sondern dass es einen ganz legitimen, auch inneren, gegebenenfalls äußeren Widerstand geben kann. Ich muss diese Werte nicht annehmen, internalisieren, irgendwie danach leben. Das verlangt das Grundgesetz nicht. Aber ich habe natürlich gleichwohl eine gewisse implizite Erwartungshaltung. Und man kann ja durchaus irgendwie und relativ einfach formulieren, zu sagen, dass man ja tendenziell lieber in Gesellschaften leben möchte, mit deren Wertvorstellungen man übereinstimmt. Und wenn es da dauerhaft zu grundlegenden Konflikten kommt, weil ich mit dem, was für eine Mehrheitsgesellschaft relevant ist, überhaupt nicht klarkomme, dann habe ich natürlich einen persönlichen, individuellen Konflikt. Also nicht die Leute, die jetzt hier bei uns in Hamburg, die das Kalifat fordern. Ich weiß nicht genau, wie glücklich die mit den jetzt vorhandenen Zuständen sind und ob sie dauerhaft hier leben wollen. Das ist aber was anderes, als zu sagen, die werden jetzt von der Mehrheitsgesellschaft ausgeschlossen und bestraft oder, sofern sie nicht deutsche Staatsangehörige sind, ausgewiesen oder was auch immer. Ich glaube, Letzteres ist eher eine Frage dessen, was man sich als Mehrheitsgesellschaft, deren Werte entsprechend in eine andere Richtung drängen, tatsächlich von Minderheiten irgendwie zuweisen oder was man auch als lässt oder als erträglich noch empfindet. Und da ist das Grundgesetz vergleichsweise großzügig und ich glaube auch zu Recht großzügig. Wir haben unerträgliche Dinge, gegen die man vorgehen muss, aber im Wesentlichen leben wir als Verfassungsdemokratie doch davon, dass wir nicht die Korridore des Sag- und Machbaren zu eng stellen.
Jetzt ist ja auch die Frage, wie bindend ist denn ein solcher Verfassungspatriotismus, wenn es drauf ankommt? Es gibt ja immer wieder die Kritik, dass wir es hier mit einem Schönwetterpatriotismus zu tun haben, also der vielleicht in Friedenszeiten ganz gut funktioniert, aber nicht in Kriegszeiten. Wie sehen Sie das? Können Sie sich vorstellen, dass man Menschen auch in den Krieg schicken kann, um die Verfassung zu verteidigen?
Naja, da sind wir eigentlich wieder bei dem Punkt von eben, dass man sagen würde, vielleicht nicht die Verfassung, aber die Verfassung steht dann natürlich für eine Lebensweise. Die Verfassung steht für ein freiheitliches Gefüge, das garantiert wird, umgesetzt wird oder symbolisiert wird in gewisser Weise auch durch den Verfassungstext. Nur für die Verfassung selbst entsprechend höchste Opfer zu verlangen, ist sicherlich schwieriger. Aber wenn man sagt, es geht letztlich darum, dass das, wofür die Verfassung steht, gesichert wird, dann ist es einfacher. Und dieser Übersetzungseffekt, der findet vielleicht dann auch automatisch statt. Gleichzeitig ist es selbstverständlich so, dass wir natürlich jetzt mit Blick auf etwa auf die Ukraine oder auch auf Israel schon die Frage stellen können, ob diese Form von erstaunlichem und bewundernswertem vielleicht Selbstbehauptungswillen hierzulande noch vorhanden wäre. Aber ist das eine Frage des Verfassungspatriotismus oder nicht einfach einer gesellschaftlichen, geschichtlichen Entwicklung? Da würde ich ein kleines Fragezeichen dahinter setzen.
Nun eben erleben wir aktuell auch eine Welle des Nationalismus in Europa. Kann uns an so einem Punkt der Verfassungspatriotismus retten? Also würden Sie sagen, das ist ein tragfähiges Konzept, genau auch angesichts dieser Bedrohung?
Ich glaube, es ist schwierig, so ein bisschen aus der deutschen Perspektive heraus zu sagen, die Nationalismen anderer Völker sind ein Problem. Weil wir damit ja gewissermaßen von vornherein erklären, unsere Perspektive ist die richtige. Und für die Nationen, die das anders sehen, bedarf es dann gewissermaßen noch ein bisschen einer Nachholung oder irgendwie besserer Erziehung oder sonstigem.
Ich meine hier problematischen Nationalismus, also der unter anderem auch zu zwei Weltkriegen geführt hat.
Die kriegerischen Auseinandersetzungen haben wir Gott sei Dank weit hinter uns gelassen. Eine nationale Identität spielt in anderen Gesellschaften eine größere Rolle als bei uns. Das muss man, glaube ich, einfach zunächst mal so hinnehmen. Und nicht jede positive Bezugnahme und auch aus unserer Sicht vielleicht übersteigerte Bezugnahme auf nationale Identität führt in Diskriminierung oder gar in kriegerische Auseinandersetzung. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir jedenfalls auf der europäischen Ebene sagen können, die Verfassungslage, die es ja zumindest in Ansätzen dort auch gibt, auch wenn wir keine europäische Verfassung haben, haben wir ja entsprechende primärrechtliche Dokumente, die im Wesentlichen diese Funktion erfüllen. Die kann natürlich da auch noch ein interessantes komplementäres Element sein, dass man sagt, gerade für diejenigen, die jetzt so in Neonationalismen sich ergehen, ist es interessant zu sehen, dass es noch eine dazu tretende zweite Ordnung gibt, die auch wiederum mit bestimmten Werten operiert, mit bestimmten institutionellen Gefügen operiert und insoweit vielleicht auch ein Identifikationsangebot bietet.
Was halten Sie von so Alternativmodellen, also zum Beispiel sehr stark auf Regionalisierung zu gehen, Bindung an eine Region, an die Heimat, wenn man dann einen aufgeklärten Heimatbegriff verwendet, vielleicht auch verbunden mit der Forderung, die ja manchmal vorgetragen wird, ich denke da zum Beispiel an Ulrike Gero vor einigen Jahren, die Nationalstaaten eigentlich als Identifikationsbezugspunkt komplett abzuschaffen und eher dieses Regionale und dann auch Transnationale zu denken. Was halten Sie von sowas?
Das ist auf eine skurrile Weise, glaube ich, sehr, sehr deutsch und damit sehr national. Okay. Also in der Überwindung des Nationalen zeigt sich eigentlich so ein nationales Element, wenn man möchte. Denn ich glaube nicht, dass Sie damit Italiener, Ungarn, Slowaken überzeugen können. Denn Sie sehen, sagen jetzt, seid doch nur mal bitte stolz auf eure Region. Ein Europa der Regionen ist natürlich was Schönes und grundsätzlich auch Wertvolles, dass wir die Regionen entsprechend hervorheben. Aber Heimat ist auch zum Beispiel so ein unscharfer Begriff, der also für die allermeisten Menschen, glaube ich, nicht nur auf ihren Wohnort oder auf den Landkreis oder das Bundesland oder sonst was bezogen worden ist, sondern der unterschiedliche Schichten hat. Und dabei spielt die nationale Dimension eine Rolle. Das kann natürlich irgendwie auch reduziert sein oder individuell unterschiedlich sein. Manche sind vor allen Dingen Kölner, andere sind irgendwie primär Ostfriesen. Die Dritten mögen sich vor allen Dingen als Deutsche und die Vierten vor allen Dingen als Europäer fühlen. Letzteres gibt es allerdings, glaube ich, außerhalb von Deutschland wirklich so gut wie gar nicht. Aber das verdeutlicht einfach, die Bezugspunkte können unterschiedliche sein. Aber dass wir das Nationale vollständig ausblenden können, soweit sind wir, glaube ich, noch lange nicht. Und ob das wirklich wünschenswert ist, ist auch schwierig, zumal wenn man sieht, dass eigentlich die demokratische Selbstbestimmung, dieses kollektive Selbstbestimmungselement im Wesentlichen gut funktioniert, ja auch ausgearbeitet worden ist für die nationale Einheit.
Wir haben jetzt länger auch darüber gesprochen, dass dieser Begriff Verfassungspatriotismus eigentlich im Kern recht vage ist, was vielleicht aber auch eine Chance sein kann. Deshalb wäre meine Abschlussfrage an Sie, was bräuchte es denn jetzt eigentlich, um den Verfassungspatriotismus noch mehr zu etablieren in Deutschland?
Also ich glaube tatsächlich, dass diese Ambiguität eine Chance ist, dass man sagen kann, genau weil man da unterschiedliche Dinge hineinlesen kann, ist es eine Möglichkeit, dass da auch so ein positives Identifikationsobjekt zur Verfügung gestellt wird. Wir sind auf einem guten Wege, glaube ich, das Grundgesetz weiter bekannt zu machen. Das ist ja eine Anstrengung, die jedenfalls meiner Wahrnehmung nach in den letzten Jahren und Jahrzehnten zugenommen hat. Meine Schulzeit ging eher Grundgesetz fern vonstatten. Ich glaube, dass es gut ist, dass man das jetzt stärker integriert und sich auch in der Gesellschaft darüber Gedanken macht, wie unsere auf der Verfassung basierenden demokratischen Verfahren einfach funktionieren. Und das kann durchaus kritisch sein. Also wir sollten auch innergesellschaftlich heftige Debatten ertragen, weil das genau das ist, was das Verfassungsgefüge eigentlich möchte. Wir sollen nicht irgendwie alle mit der Hand an der Hosennaht stehen und das Hohelied des Grundgesetzes singen, sondern wir sollen tatsächlich miteinander im Streit unsere Meinungsverschiedenheiten austragen. Und genau das schützt das Grundgesetz. Und wenn man das sich klar macht und sagt, hier geht es eher darum, dass eine Binnendiversität nicht nur der Religionen und Hautfarben und Herkünfte, sondern auch der Anschauung durchaus befürwortet und gelebt wird, dann hat man, glaube ich, viel gewonnen.
Also nochmal ein Plädoyer für die Verfassung und das Leben des Verfassungspatriotismus. Ich danke Ihnen sehr, Herr Augsberg, für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war Steffen Augsberg, Professor für öffentliches Recht an der Uni Gießen. Und er hat den Band Verfassungspatriotismus – Konzept, Kritik, künftige Relevanz herausgegeben. Im vergangenen Jahr ist interdisziplinären Forscherteams eine spektakuläre Entzifferung gelungen, und zwar von Papyrusrollen aus der antiken Stadt Herculaneum. Die Papyri waren bei Ausbruch des Vesuv verkohlt, galten als weitgehend unlesbar, und unter ihnen befand sich auch die älteste Philosophiegeschichte der Antike, nämlich des Autors Philodemos. Und diese Philosophiegeschichte gibt Aufschlüsse auch über die Geschichte der platonischen Akademie. Mittels neuerer Scanverfahren werden nun immer mehr Passagen erschlossen und neuerdings sind auch Details zu Platon bekannt geworden. Wie spektakulär sind solche Entdeckungen und wie verändern sie unseren Blick auf Platon? Genau darüber hat sich Andrea Rödig Gedanken gemacht in ihrem Wochenkommentar.
Vom versunkenen Atlantis wissen wir nur aus Platons Dialogen Timaios und Kritias. In ihnen wird die Insel beschrieben, die im Mittelmeer vor den Säulen des Herakles gelegen habe, bewohnt von einem kriegerischen Volk, das ein angebliches Urathen bezwang, dann aber in einer großen Flut unterging. Auch wenn die Forschung einhellig davon ausgeht, dass es sich bei der Atlantis-Erzählung um eine Art Gleichnis handelt, ist die Faszination ungebrochen. Myriaden vornehmlich selbsternannter Forscher versuchten und versuchen seither, Beweise für ein wirkliches Atlantis zu finden, einschließlich der Nazis, die die Insel samt arischer Vorfahren in der Nordsee verorten wollten. Im Gegensatz zu Atlantis, von dem die Archäologie bislang keine Spuren gefunden hat, existieren die Papyrusrollen aus Herculaneum wirklich. Und was in Zusammenarbeit von Archäologie, Altphilologie und Computertechnik hier gerade gelingt, ist tatsächlich spektakulär. Die schon im 18. Jahrhundert geborgenen Schriftrollen sehen aus wie Kohlestücke. Die meisten lassen sich nicht öffnen, ohne sie zu zerstören. Dank digitaler Scans und einer Methode, die sich virtuelles Auspacken nennt, gelingt es nun, die Schriftzeichen sichtbar und mittels KI-Software auch lesbar zu machen. So erfahren die Forscherinnen nach und nach mehr aus dieser einzigen erhaltenen Bibliothek der Antike. Sie erfahren mehr aus Philodemos Geschichte der Platonischen Akademie, etwa wer dort studierte, und sie wissen jetzt auch schon genauer, wo Platon begraben liegt. Auf dem Gelände der Akademie, in einem privaten Garten in der Nähe des Museion. Was unterscheidet die archäologische Fundbestimmung von der zum großen Teil selbsternannten Atlantis-Forschung? In erster Linie, so könnte man sagen, die Suchrichtung. Während die Atlantologen nach Fakten für eine These suchen, erstellt man bei den Herculaneum-Papyri Thesen auf der Grundlage von Fakten. In gewissen, oft politisch dubiosen Zusammenhängen sind Tatsachenbehauptungen jedenfalls mit Vorsicht zu genießen. Hier erfüllt die Aussage, dass etwas wirklich da gewesen ist, einen ideologischen Zweck. Wissenschaftliche Archäologie dagegen lässt sich empirisch leiten, aber von der Wirklichkeit auch immer wieder überraschen. Und was hätte Platon, der große Philosoph der Ideenlehre, zu all dem gesagt? Wie wichtig ist denn das Wissen darum, dass es etwas, zum Beispiel Atlantis, wirklich gegeben hat? Fakt oder Fiktion war keine Frage, die sich die alten Griechen stellten. Platon ging es um Wahrheit, und da wird es kompliziert. Platonische Dialoge legen nie etwas fest. Sie gehen in einem fort, drehen und wenden, kommen zu keinem Stillstand und erzählen eben auch von Atlantis. Ob etwas wahr ist, erschließt sich bei Platon nicht über empirisches Wissen, sondern über eine bestimmte Methode des Denkens und Nachweisens. Ja, die technischen Möglichkeiten, historische Relikte zu bergen und zu bestimmen, sind spektakulär. Wir brauchen gut belegte Fakten und das Zusammenspiel von Geistes- und Naturwissenschaften. Heute mehr denn je. Aber eine gute Scheibe Platonismus können wir auch behalten, denn die hilft sowohl gegen Atlantis-Behaupter als auch gegen krassen Zientismus. Wo liegt das Grab Platons, lautet die archäologische Frage. Die philosophische aber heißt immer noch, was bedeutet es, zu sterben?
Und das war der philosophische Wochenkommentar von Andrea Rödig. Das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut.